Vor kurzer Zeit war auch eine Ärztin bei uns und hat Bluttests gemacht. Sie meinte, dass man in unserem Blutbild Unregelmäßigkeiten durch die Chemikalien feststellen kann, dass wir also Anzeichen von Vergiftungen haben.
Die angesprochenen Vergiftungen könnten von den Pestiziden kommen, die Ahmed auf seinen Feldern einsetzt. Importiert sind die aus den USA, China oder auch Europa. Und weil es nicht nur diesem Bauern im Irak so geht, wachsen die Zweifel an der industriellen Landwirtschaft, die seit dem Einmarsch der USA 2003 eingeführt wurde im Irak. Einige denken sogar laut nach über Biolandwirtschaft und ein Ende der Importe, was gefährlich werden kann.
Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Hallo, ich bin André Zanto und was hierzulande völlig normal ist, wäre im Irak eine Art Landwirtschaftsrevolution, nämlich der Bioanbau. Den gibt es bisher dort kaum, aber Linda Peikert war im Land unterwegs und hat einige Vorreiterinnen getroffen.
Umgeben von hohen Dattelpalmen erstreckt sich der kleine Hof von Wafa. Tomaten, die in prallem Rot leuchten, kleine Auberginen, die in dunklem Violett herausstechen und schmale Paprikaschoten, die dicht an dicht an den Sträuchern wachsen. Wafa zieht ein grünes Büschel aus der Erde, hält freudig strahlend eine dreibeinige Karotte in der Hand und fordert mich auf, sie direkt zu kosten. Auf Wafas kleinem Hof, 45 Minuten mit dem Auto von der irakischen Hauptstadt Bagdad entfernt, gedeiht alles ganz ohne chemische Dünger, Pestizide oder genverändertes Saatgut.
Für mich ging es dabei vor allem darum, dass wir früher, ganz früher, ja auch auf natürliche Art und Weise Landwirtschaft betrieben haben und keine Pestizide benutzt haben.
2020 hat Wafa dieses kleine Stück Land gekauft. Vorher war hier eine Fischfarm. Deshalb musste einiges erstmal umstrukturiert werden. Seit letztem Jahr baut sie nun mit Hilfe ihres Nachbarn und Landwirts Abu Mohammed verschiedenes Gemüse und Bohnen an.
Ursprünglich hatte ich gar nicht die Idee, eine eigene Farm zu gründen. Die kam erst, als ich die Chance hatte, an einem Landwirtschaftsworkshop im Libanon teilzunehmen. Dort gibt es eine Farm, die nur auf natürlicher Landwirtschaft basiert. Und ich habe gesehen, wie sie von dem, was sie anpflanzen, leben und ausschließlich das essen. Für mich war das eine Inspiration, natürliches Essen zu haben, das nicht gespritzt ist.
Die studierte Architektin lebt und arbeitet in Bagdad. Von ihrem Gehalt finanziert sie ihr Landwirtschaftsprojekt, bezahlt ihrem Kollegen und Nachbarn Abu Mohammed ein kleines Gehalt und arbeitet selbst in ihrer Freizeit möglichst viel hier auf dem Land. Bisher steckt Wafa ausschließlich Geld in das Projekt, statt damit zu verdienen.
Derzeit verkaufe ich meine Erzeugnisse noch nicht, sondern versuche Marketing zu machen und einen Markt für ökologisch angebaute Ware zu schaffen. Wir bieten zum Beispiel an Ständen unsere Produkte kostenlos an, damit die Leute sie probieren können.
Auf ihrem kleinen Hof steht ein Container, in dem sich ein Seminarraum befindet. Hier bietet sie gemeinsam mit einem befreundeten Agraringenieur inzwischen selbst Workshops zu nachhaltiger, ökologischer Landwirtschaft an. Damit versucht sie, Leute zum Umdenken anzuregen.
Ich wusste nicht, dass wir im Irak, vor allem seit den letzten 20 Jahren, viel mehr giftige Pestizide über unsere Nahrungsmittel zu uns nehmen. Es gibt überhaupt keine Kontrolle darüber, wie gespritzt wird oder was gespritzt wird. Selbst wenn man darauf achten möchte, dass man keine Lebensmittel, die mit Pestiziden behandelt wurden, isst, geht das nicht. Das, was die Landwirte erzeugen, bringen sie zum Großhandel. Dort vermischt sich die Ware und alles ist gespritzt. Wir sind am Ende die, die den Schaden davontragen.
Zurück zu dem traditionellen Saatgut. Weg von den Pestiziden und hin zu einer gesünderen Landwirtschaft für Bauern, aber auch für die Konsumenten. Das ist Wafas Vision. Doch ökologische Landwirtschaft ist im Irak bisher noch kein Standard. Es gibt kein Biosiegel und auch in der Gesellschaft ist der Wunsch nach ökologisch angebauten Lebensmitteln bisher nicht ausgeprägt.
Ich als Wissenschaftler, der sich mit diesem Thema auskennt, habe viele Sachen herausgefunden, die ich so nicht erwartet hätte. Trotz der großen Korruption im Land hätte ich nicht gedacht, dass sie Pestizide zulassen, die zum Tod von Menschen führen und das Leben von Bauern, ihren Familien und vor allem ihren Kindern, die auf dem Feld mitarbeiten, einer großen Gefahr aussetzen.
Mohammed Yassin ist Wissenschaftler, lehrt an einer Privatuniversität in Bagdad und ist Mitherausgeber einer Pestizidstudie der Rosa-Luxemburg-Stiftung, die der deutschen Partei Die Linke nahesteht. Die Ergebnisse sind erschreckend. Hochgiftige Pestizide aus China, den USA oder der EU werden in den Irak importiert. Deutschland liegt hinter China und den USA auf Platz 3 der Hauptexportländer und das deutsche Unternehmen Bayer verkauft beispielsweise 32 Pestizide, die in der EU verboten sind, aber im Irak eine Zulassung haben. Der Verkauf läuft auf lokaler Ebene meist über Landwirtschaftsbüros.
Ob es nun Deutschland, USA oder China ist, die Regierungen haben natürlich die Verantwortung, diese Firmen zur Rechenschaft zu ziehen. Es kann nicht sein, dass diese Firmen in Europa ihre giftigen Pestizide nicht verkaufen dürfen, sie aber in die dritte Welt exportieren können. Dafür müssen sie zur Verantwortung gezogen werden. Sie machen hierzulande Riesengewinne. Sie sind für ganz viele Krankheiten, wie zum Beispiel verschiedene Krebsarten, die im Irak weit verbreitet sind, verantwortlich.
Der Irak galt einst als das fruchtbare Land zwischen Euphrat und Tigris. Landwirtschaft hat hier eine jahrtausendelange Tradition. Vor allem Kleinbauern haben ihr eigenes Saatgut aus der Ernte extrahiert und so heimische, an die Klimazone angepasste Sorten angebaut. Der Sektor der Lebensmittelproduktion hatte Ansehen in der Gesellschaft. Selbst unter dem Diktator Saddam Hussein wurden die Kleinbauern unterstützt. Nicht ganz uneigennützig, denn die Gefahr einer Revolte ist mit vollem Magen geringer. Nach der US-Militäroffensive 2003 und dem Sturz Husseins wurde der US-amerikanische Diplomat Paul Bremer Übergangsverwalter der Republik Irak. Bremer verabschiedete eine Reihe von Verordnungen, darunter auch der Erlass 81. Der untersagt der irakischen Bevölkerung bis heute, das selbstentwickelte Saatgut anzubauen. Landwirte werden dazu verpflichtet, ausschließlich Saatgut von lizenzierten, autorisierten Händlern zu verwenden, kritisiert der Biologe Mohammed Yassin.
Und das war einer der allerschlechtesten Erlasse, die Paul Bremer verabschiedet hat. Aber es hat niemand hingeschaut, weil die ganze Welt nur darauf geachtet hat, dass das irakische Militär aufgelöst wird. Dieses Gesetz ist sehr gefährlich, denn es hat den Import von Saatgut mit fast überhaupt keinen Einschränkungen erlaubt. Genauso beim Import von Dünger und Pestiziden. So hat sich der Landwirtschaftssektor rasant negativ entwickelt. Nach 2003 wurde der irakische Boden ausgelaugt, denn die Nutzung von diesem importierten Saatgut hat oft dazu geführt, dass auch weitere chemische Stoffe hinzugegeben werden müssen. Und so haben die Bauern angefangen, viele Pestizide zu nutzen.
Viele irakische Bauern sind in einer Spirale, die nur schwer zu durchbrechen ist. Mehr chemische Zusätze führen erstmal zu höheren Erträgen, laugen aber auch den Boden aus, was langfristig zu weniger Ernte führen würde. Deshalb nutzen die Bauern noch mehr Zusätze, um unter den schlechten Bodenbedingungen eine passable Ernte zu erreichen. Der irakische Pestizidimport habe sich in den vergangenen 10 Jahren mehr als verdreifacht. Korruption, eine riesige Schattenwirtschaft und vor allem die Unfähigkeit des irakischen Staats, den Markt zu kontrollieren und zu regulieren, fördern den illegalen Handel mit hochgefährlichen, im Irak nicht zugelassenen Wirkstoffen, stellen die Herausgeber der angesprochenen Studie fest.
Es ist gefährlich, wenn wir ein Unternehmen namentlich nennen, das zu den einflussreichsten Akteuren im Irak gehört. Also, es geht auch um religiöse Akteure. Die haben unglaublich viele Privilegien und können somit Produkte verkaufen, ohne sich an irgendeine Vorgabe zu halten. Oder sie können Produkte in großen Mengen einkaufen und sie in kleinen Mengen weiterverkaufen, ohne sich an Gesetze zu halten. Und das sind oft sehr gefährliche Produkte und keiner kann irgendwas gegen sie sagen, denn sie gehören zu Institutionen, die viel stärker sind als der Staat.
Diese Wirtschaftsinteressen religiöser Milizen können auch für Mohammed Yassin und sein Team gefährlich werden. Aufklärung über Korruption und Missstände, wie es die Landwirtschaftsstudie macht, führen im Irak schnell zum Tod. Trotzdem ist es für den Wissenschaftler ein Anliegen, Landwirte über Risiken aufzuklären.
Ich habe teilweise Pestizide benutzt, die international verboten sind. Aber jetzt weiß ich, dass es sehr giftige Pestizide gibt, die auch zum Tod führen können. Und ich versuche, sie so weit wie möglich nicht mehr zu benutzen. Ich benutze zwar weiterhin einige Pestizide, aber nicht mehr die ganz giftigen.
Ahmed hat einen 25.000 Quadratmeter großen Hof in Yusefir, etwa 40 Kilometer von der irakischen Hauptstadt entfernt. Ein Familienbetrieb, der über die Generationen vererbt wurde. Ahmed hat durch die Pestizidstudie erfahren, wie gefährlich viele der Zusätze sind. Immer wieder habe er gesundheitliche Probleme, zum Beispiel mit den Atemwegen. Das beunruhigt ihn und seine Familie.
Vor kurzer Zeit war auch eine Ärztin bei uns und hat Bluttests gemacht. Sie meinte, dass man in unserem Blutbild Unregelmäßigkeiten durch die Chemikalien feststellen kann, dass wir also Anzeichen von Vergiftungen haben.
Anders als Wafa, die Bioanbau noch als Hobby sieht, ist Ahmed darauf angewiesen, von dem Ertrag seiner Landwirtschaft zu leben. Gemeinsam mit seiner Ehefrau, seiner Schwester und seiner Mutter baut er Gemüse, Weizen und Obst an. Die Ausgaben für das lizenzierte Saatgut und die passenden Dünger sind enorm. Die finanziellen Erträge für ihre Ware eher niedrig. Auch weil die Konkurrenz aus dem Ausland sehr günstig ist. Irakisches Obst und Gemüse kann preislich schwer mithalten gegen die Billigware aus den Nachbarstaaten Türkei und Iran.
Vor 4 Jahren hatte ich 3 Millionen irakische Dinar Schulden. Das waren 2000 US-Dollar. Jetzt habe ich 10 Millionen Dinar Schulden. Diese Preise sorgen dafür, dass wir immer weiteren Verlust haben und dass wir jederzeit vor der Gefahr stehen, dass wir unseren Landwirtschaftsbetrieb aufgeben müssen.
Ahmed steht unter hohem Druck. So wie der Landwirtschaftssektor aktuell im Irak aufgebaut ist, wäre eine Umstellung auf ökologische Anbaumethoden ein enormes Risiko. Er kann sich keinen Gewinnausfall leisten und ohne Biosiegel gibt es auch keine höheren Preise für pestizidfreie Ware. Also wird Ahmed erstmal so wie bisher weitermachen und hoffen, dass sein Familienbetrieb überlebt.
Wenn ich nicht hier auf dem Hof arbeiten könnte, dann könnte ich nicht in Würde leben. Dann könnte ich überhaupt nicht überleben.
Im Landwirtschaftsministerium in Bagdad sitzt hinter einem großen, pompösen Schreibtisch Mahdi Dumhat Al-Kwasi. Er ist seit vielen Jahren einer der Berater des Landwirtschaftsministers.
Generell geht der nationale Trend in Richtung Ökolandbau. Und auch die Landwirte wünschen sich das. In diesem Sinne habe ich keine Sorge, was die Qualität angeht und Vertrauen in die privaten Produzenten. Aber wir brauchen tatsächlich im Irak ein Gesetz für Ökolandbau.
Ohne ein Gesetz für Bioanbau oder ein offizielles Biosiegel erhalten die Bauern für Bioware keine höheren Preise, obwohl der Anbau oft wenig Ertrag bringt und aufwendiger ist. Deshalb lohnt sich Bio für die meisten derzeit im Irak nicht. An sich hat sich Landwirtschaft seit dem Sturz von Saddam Hussein aber stark gewandelt. Bis 2003 gab es Außenstellen des Landwirtschaftsministeriums. Dort konnten sich Landwirte über Schädlinge und Anbauweisen informieren. Heute wurden diese Anlaufstellen durch Händler für Agrarchemieprodukte ersetzt. Und die Preispolitik der Agrarprodukte liegt weitestgehend in den Händen der Großhändler. Der Staat hat also viel aus der Hand gegeben. Das führt dazu, dass zum Beispiel heimische Bauern ihre Tomaten kaum loswerden, wenn die importierten deutlich günstiger sind.
Ich will hier gar nicht so sehr über Politik reden, denn die Gesetze sind da. Zum Beispiel ein Gesetz zum Schutz der lokalen Produktion oder ein Gesetz für den Konsumentenschutz. Diese Gesetze sind wichtig, aber sie werden meist nicht angewandt. Es gibt keine vollständige Kontrolle über die Grenzen und das ist auch bekannt. Die Regierung möchte nun Maßnahmen schaffen, um die Grenzen zu schützen. Hoffentlich wird das erfolgreich.
Außerhalb des Stadtzentrums hat Marwa ihr Start-up. Es heißt Green Gold ökologischer Dünger als Alternative zu den importierten Pestiziden.
Leute, die ein kleines Projekt in der organischen Landwirtschaft anfangen wollen, möchten wir gerne unterstützen. Das heißt, dass wir unser Produkt auch in kleinen Mengen verkaufen. Wir wollen, dass die Menschen motiviert sind, selbst auf ihren Dächern zu pflanzen.
Marwa und ihr Team wandeln organische Abfälle, die es in der Millionenstadt Bagdad zuhauf gibt, in organische Agrarprodukte um. Anstatt dass der Biomüll auf Müllhalden in Plastiktüten verbrannt wird und die freigesetzten Gase zur Umweltbelastung werden.
Unser Projekt ist auch so aufgebaut, dass wir auf der einen Seite nachhaltigen Dünger produzieren, auf der anderen aber auch versuchen, Bewusstsein im Bereich Ernährung und Gesundheit zu schaffen.
Eine innovative Lösung in Richtung nachhaltiger Landwirtschaft. Doch obwohl Marwa mit ihrem Unternehmen es inzwischen in die internationalen Medien geschafft hat, Green Gold stetig wächst, hat die Macht der Agrarkonzerne auch Auswirkungen auf sie. Der Weg hin zu einer nachhaltigen ökologischen Landwirtschaft im Irak beginnt zwar, wird aber mit Einfluss der internationalen Agrarlobby und der Korruption in dem krisen- und kriegsgebeutelten Land noch lang sein.
Ich kann nicht sagen, ich will Ökodünger herstellen, um dem Chemiedünger ein Ende zu bereiten. Wenn ich sowas sage, dann könnte ich ermordet werden oder unsere Farm wird in Brand gesteckt. Oder vielleicht wird ein giftiger Stoff in den Boden gepackt, denn es gibt total viel Konkurrenz. Es gibt diejenigen, die auf den Import von Produkten angewiesen sind, damit sie noch mehr Geld bekommen können.
Die Profiteure der Landwirtschaftspolitik im Irak wurden da gerade angesprochen. Mitverantwortlich sind auch die USA. Ja, und auch sonst haben die Vereinigten Staaten seit 21 Jahren ein enges Verhältnis zum Irak. Mehr darüber wollen wir jetzt hören von Daniel Gerlach, Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit und sehr häufig im Irak unterwegs. Hallo.
Guten Tag.
Herr Gerlach, wir haben gehört über die Verbindungen der USA und Irak in Bezug auf die Landwirtschaft. Wie groß ist denn die militärische Abhängigkeit und Verbundenheit beider Länder?
Die irakischen Streitkräfte sind ein Stück weit von den Amerikanern abhängig, denn die Iraker haben keine wirklich tragfähige eigene Luftwaffe und sind natürlich darauf angewiesen, was man seit 2014 gesehen hat, im Kampf gegen bestimmte dschihadistische Gruppen, die amerikanische Luftunterstützung zu haben. Aber das, was wir eigentlich momentan sehen, sind ja eher Ausbildungsmissionen bzw. Spezialeinheiten, die zum Beispiel an der irakisch-syrischen Grenze sind, die zum Teil sich in den kurdischen Gebieten im Norden befinden. Und da, denke ich, ist die Anwesenheit der Amerikaner eher politisch. Denn die Iraker sagen zwar immer, dass sie die Amerikaner eigentlich, dass sie sich als souveränes Land sehen und die Amerikaner nicht mehr im Land haben wollen. Da gibt es ja auch etliche Parlamentsbeschlüsse zu. Aber die Präsenz der Amerikaner und anderer westlicher Staaten im Irak ist auf der anderen Seite auch ein ganz gutes Gegengewicht gegen die Präsenz oder die indirekte Präsenz anderer Regionalmächte, wie zum Beispiel Iran und Türkei. Und insofern gibt es sehr unterschiedliche Ansichten im Irak, je nachdem, wie man fragt, darüber, ob es nicht sinnvoll ist, dass man eine gewisse westliche Truppenpräsenz unter Führung der Amerikaner im Land behält. Die Amerikaner haben eine sehr kontroverse Rolle, weil auf der einen Seite gibt es ja regelmäßig in mehreren monatlichen Abständen immer wieder auch Drohnenangriffe auf bestimmte Milizen, die zum Teil mit irakischen paramilitärischen Streitkräften verbunden sind, zum Teil aber auch vollkommen auf eigene Rechnung arbeiten. Und das setzt die irakische Regierung immer wieder unter Druck, dass die Amerikaner sich dort eben so benehmen, als sei das quasi ihr eigenes Terrain. Aber es gibt auch sehr enge nachrichtendienstliche Beziehungen und auch militärische Beziehungen zwischen Irak und den USA. Wenn Sie sich vorstellen, wenn Sie mal nach Bagdad fahren und da in die grüne Zone gehen und sich die sehr, sehr gut abgeriegelte amerikanische Botschaft anschauen und die Compounds, wo die amerikanischen Streitkräfte sind, da hat man wirklich das Gefühl, das ist ein Staat im Staat. Die fliegen dort ein und aus, die bewegen sich dort, als sei Irak ein Stück weit noch ein besetztes Land. Und das ist ein Eindruck, den hat man in einem bestimmten Ausschnitt des Landes, in anderen Teilen des Landes natürlich nicht. Wenn Sie sich die militärische und auch sicher, also die ganze, wenn Sie sich die militärische Struktur im Land anschauen, bei der Armee, auch bei den mit den Streitkräften verbundenen Nachrichtendiensten, dann sehen Sie, dass das amerikanische Modell hier zur Anwendung gekommen ist. Die Amerikaner haben dort ein System aufgebaut, was sowohl von der Ausrüstung, auch zum Teil von den Uniformen, aber eben auch von bestimmten Prozedere an das amerikanische System angelehnt ist.
Hm. Das heißt, Sie rechnen jetzt nicht damit, dass die US-Soldaten dort bald abziehen. Das ist ja immer wieder, wie Sie auch richtig sagen, in der Diskussion in beiden Ländern, in den USA und im Irak.
Naja, derzeit wird ja wohl hinter den Kulissen über eine Reduzierung der Truppen verhandelt, nicht unbedingt über einen Vollabzug. Denn aus amerikanischer Sicht ist es natürlich so, wenn sie einmal raus sind, dann ist es sehr, sehr schwer, wieder reinzukommen. Das hat man schon mal durchgespielt. Und auf irakischer Seite ist es natürlich auch so, man möchte dem eigenen Publikum, auch gegenüber den anderen Parteien, die sehr kritisch den Amerikanern gegenüber eingestellt sind, eben zeigen, wir sind ein souveränes Land. Wir lassen die Amerikaner nicht operieren, wie sie wollen. Aber auf der anderen Seite braucht man ab und zu halt auch die Ressourcen der Amerikaner und findet es auch gar nicht mal so schlecht, dass man seine Allianzen etwas verteilt. Die Politik der Iraker ist ja so eine Art Null-Problem-Politik mit allen Nachbarn. Man versucht eben mit allen irgendwie ins Geschäft zu kommen und entsprechend sich gut zu verstehen. Auf der anderen Seite ist man ja auch immer wieder Schauplatz, auch Projektionsfläche von Macht in der Region. Das gilt für Iran, das gilt aber auch ganz massiv für die Türkei, die zum Teil ja sogar im Irak militärische Einsätze durchführt, ohne die irakische Regierung vielleicht vorher zu fragen. Und das ist natürlich ein Problem. Das heißt, man ist hier auf eine Balance aus. Ich denke nicht, dass die Iraker versuchen, tatsächlich sämtliche US-Truppen aus dem Land zu weisen, auch wenn es einen solchen Parlamentsbeschluss gibt, der auch mal wiederholt wurde. Aber man versucht eben hier, die Amerikaner möglichst wenig sichtbar zu haben und das amerikanische die amerikanischen Operationen auch so einzuhegen, dass sie sich ausschließlich gegen bestimmte Terrorgruppen richten, aber nicht in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, Amerika kann hier tun und lassen, was es will.
Wäre denn ohne die US-Soldaten ein Szenario denkbar wie in Afghanistan?
Nein. Das Szenario Afghanistan wird zwar in der Region sehr mit großem Interesse beobachtet, aber es ist ein vollkommen anderes. Wir hatten natürlich mal eine Situation, 2013, 2014, da stand der irakische Staat dermaßen unter Druck, weil eine dschihadistische, in Teilen der Bevölkerung auch gut vernetzte Gruppe es eben geschafft hat, tatsächlich Territorien zu erobern. Und diese Leute standen in den Vororten von Bagdad, der sogenannte Islamische Staat. Damals war diese Vorstellung, dass so eine Art Taliban Pendant im Irak die Macht übernehmen könnte, durchaus eine reale Vorstellung. Die Iraker haben aber etwas getan, was in Afghanistan nicht gelungen ist und deswegen sind die Szenarien auch nur bedingt vergleichbar. Die Iraker haben selber einen Teil der schiitischen Bevölkerungsmehrheit im Land militärisch mobilisiert und haben paramilitärische Einheiten aufgebaut, die anfangs die wurden genannt schiitische Milizen, so bürgerwehrartige Organisationen, die aber extrem mächtig sind und gut vernetzt und auch gut organisiert. Und diese Gruppen haben immer noch überhaupt, also 100.000 tendenzielle Reservisten, aber auch aktive Paramilitärs. Und die bilden ein entsprechendes Gegengewicht zu anderen aufständischen Gruppen, die von Teilen der Bevölkerung unterstützt wurden. Das nennt man eigentlich so in der Fachsprache ethnisch-konfessionelle Bindungen, die es dort gegeben hat. Das heißt, man hat es geschafft, aufgrund einer bestimmten ethnisch-konfessionellen Loyalität militärische, paramilitärische Kräfte aufzubauen und die mit dem Staat so verwoben, dass sie dem Staat eigentlich loyal gegenüber eingestellt sind. Die sind problematisch, die sind auch nicht unkritisch, die sorgen auch für viele Probleme, haben auch eigene Strukturen aufgebaut, aber sie haben zumindest verhindert oder einem Teil der Bevölkerung ein gewisses Vertrauen in die eigene Abwehrbereitschaft und Selbstverteidigungsfähigkeit gegeben. Und insofern ist ein solches afghanisches Szenario, also dass die Taliban die Hauptstadt da überrannt haben, im Irak sehr unwahrscheinlich.
Herr Gerlach, Sie sind ja viel im Irak unterwegs. Hat sich denn das Leben für die Menschen dort nach 21 Jahren enger Partnerschaft mit den USA, andere sagen Besatzung, hat sich das Leben denn verbessert dadurch für die Menschen?
Also ich bin seit 2012 mehrfach im Jahr im Irak. Ich habe dort mitbekommen, wie der sogenannte IS Teile des Landes erobert hat. Ich habe den Krieg mitbekommen, der gegen den sogenannten IS geführt wurde und die furchtbaren Anschläge, die es auf den Straßen von Bagdad gegeben hat. Die Situation heute ist nicht mehr vergleichbar mit der Situation vor 6 oder 5 Jahren. Sie haben heute keine Präsenz mehr von bewaffneten Milizen auf den Straßen von Bagdad. Sie haben keine Bombenanschläge mehr. Sowas kann natürlich jederzeit wieder geschehen, aber diese Regelmäßigkeit der Anschläge, die ist eben verschwunden. Sie haben Menschen auf den Straßen, die nachts spazieren gehen. Sie haben volle Restaurants und Cafés. Das heißt, das Sicherheitsgefühl in großen Teilen des Irak, insbesondere in der Hauptstadt Bagdad, ist viel, viel größer, als es einmal war. Das hat auch mit einer gewissen klugen Politik zu tun, die zu einem Preis auch geschehen ist, nämlich dass man den Milizen, die einen Teil der Unsicherheit auch mit zu verantworten hatten, eben etwas angeboten hat, beziehungsweise sie wirklich in einem sehr, sehr harten und niemals nachlassenden Kampf versucht hat, einzuhegen und eben aus dem öffentlichen Raum zu verdrängen. Da sollte man die Iraker auf jeden Fall bei unterstützen, denn das ist auch etwas, was für die Menschen das Wichtigste ist. Sie können keine Geschäfte machen, sie können sich nicht wirtschaftlich entwickeln, wenn sie nicht in irgendeiner Form Sicherheit empfinden. Und das, was Sie heute sehen im Vergleich zu vor 10 Jahren auf den Straßen von Bagdad ist, vor 10 Jahren gab es überall solche T-Walls, solche Betonwälle, die alle Straßen abgeriegelt haben. Sie haben im Grunde, wenn Sie im Auto gesessen haben, nur Betonwände um sich herum gesehen. Das alles ist verschwunden. Das heißt, Sie können sich auf den Straßen von Bagdad trotz Milizen und Kriminalität, die es sicher noch gibt, viel, viel freier bewegen, und auch die Situation ist heute für Ausländer auch einfacher geworden. Es gibt also erstmalig seit langer Zeit Ausländer, Ingenieure, die sich zum Beispiel frei auf den Straßen bewegen, ohne gepanzerte Fahrzeuge und schwere Sicherheitseskorte. Die Botschaften sind da immer noch sehr zurückhaltend, aber ansonsten ist es tatsächlich so, sie haben eine ganz andere Atmosphäre auf den Straßen von Bagdad als noch vor wenigen Jahren, und das ist, denke ich mal, eine sehr positive Entwicklung.
Daniel Gerlach, Chefredakteur des Nahostmagazins Zenit, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Sehr gerne.
Und mehr aus der Region hatten wir hier zuletzt in der Weltzeit aus Afghanistan, wo wir nach den Partnern der Taliban gefragt haben. Die gibt es, die internationale Isolation bröckelt. Hier einfach ein paar Folgen zurückschauen und dann werdet ihr fündig im Feed der Weltzeit. Ich bin André Zanto, bis bald.